Belagert. Die Freunde in Moskau. Immer der Nase nach. Eben roch es noch nach den Kiefern, unter denen ich durch das Gartentor ging, jetzt sind es die Kräuter, die entlang des Wegs wachsen. Im Gewächshaus verströmen Tomatenstauden ihren Duft. Von der anderen Seite des Gartens ziehen die Schwaden des Holzkohlegrills herüber. Gleich werden die Fleischstücke aufgelegt. Auf der Veranda vor dem Holzhaus lockt der Tisch. Darauf Salate, die in Öl eingelegten Vorspeisen und das warme Brot. Drumherum die Wein- und Wasserflaschen. Es gibt keinen perfekteren Ort im Moskauer Sommer als die Datscha, die nicht in Moskau liegt. Die Mutter einer guten Freundin hat noch aus sowjetischen Zeiten ein geräumiges Sommerhaus, vor dem wir uns an einem warmen Augustsonntag treffen. Wir, das sind die Familie meiner Freundin, zwei weitere Ausländer aus unfreundlichen Ländern, wie Putin den Westen nennen lässt, und die Eltern von Ilja Jaschin, des lange inhaftierten und im Sommer 2024 freigelassenen Politikers. Wir stehen lange um den Tisch herum. Viele Gerichte werden herangetragen, Teller zurechtgerückt, Weinflaschen platziert, die Fleischstückchen in einer großen Schale dampfend auf den Tisch gestellt. Als alle endlich Platz genommen haben, heben wir die Gläser. Ein Hoch auf die Befreiung. Wenige Tage zuvor wurden im größten Austausch seit dem Kalten Krieg 26 Gefängnisinsassen in Russland freigelassen. Darunter waren 5 deutsche und 7 russische politische Gefangene und natürlich Evan Gershkovich, der inhaftierte amerikanische Journalist. Unter den russischen Gefangenen war Ilja Jaschin, der im Dezember 2022 zu mehr als 8 Jahren Lagerhaft für die Verbreitung von Falschinformationen über die russische Armee verurteilt worden war. Er war über Istanbul ausgereist und seine Eltern hatten ihn dort vor der Weiterreise nach Deutschland besucht. Jetzt saßen sie an dem langen Tisch auf der Veranda. Auf die Freiheit. Doch verbarg sich auch Kummer hinter diesem glücklichen russischen Trinkspruch. Denn Ilja Jaschins Freiheit bedeutete Trennung. Der Sohn der Jaschins lebte von nun an im Exil, ohne Aussicht, nach Russland zurückzukehren. Obwohl er sehr gern würde, wie er in Berlin offen bekannt hat. Doch wenn er zurückkehrte, dann würde er viele Gefangene in Putins Straflagern verraten, die noch in künftigen Austauschaktionen befreit werden könnten. Also lässt er es. Wir sprechen über den Schmerz der großen Distanz, wie über die Unglücklichen, die nicht freigelassen wurden. Sprechen über den scharfen Bruch zwischen Exil und dem Leben in Russland, vergleichen die im rosigen Rückblick entspannt erscheinende späte Sowjetunion mit dem kriegsbesessenen Putin-Russland. Sprechen über das Leben, wie es sich immer wieder radikal verändert hat in den vergangenen 40 Jahren. Dabei haben wir erstaunlich viel zu lachen. Können der bedrückenden Moskauer Realität und Hast entkommen. Die Datscha ist für uns ein Fluchtort, an dem sich die rasend vergehende Zeit im schlichten Sein auflöst und Uhren wie Kalender völlig überflüssig scheinen. Es sei denn, man versaut sich den Sonntag und schaut die ganze Zeit auf das Handy. Freunde sind für mich einer der Hauptgründe, in Moskau zu sein, immer wieder die Grenze zu überfahren, trotz aller Widrigkeiten. Meine alten Freunde aus Studienzeiten leben längst nicht mehr in Moskau, nur einer von ihnen kommt noch gelegentlich vorbei, um nach seiner Wohnung zu sehen. Die beiden anderen haben dem Land den Rücken gekehrt. Aber ich habe noch gute Freunde in Moskau, die mir teuer sind. Sie haben sich entschieden zu bleiben, aus vielerlei Gründen. Moskau ist ihre Welt. Sie haben hier Arbeit, eine Wohnung oder eine Datscha, ihre Freunde. Ich fahre jedes Mal aus dem Land mit der Befürchtung, dass ich sie vielleicht lange nicht mehr wiedersehen werde oder gar nicht, wenn man mich nicht mehr hineinlässt. Das bedrückt mich. Und meine Freunde ebenso. Der Grenzgang als möglicher Abschied für Jahre, vielleicht für immer? Russlands Bruch mit Europa trennt Familien, Freunde und alle Menschen, die einander verbunden sind. Auch für jene, die sich entschieden haben zu bleiben, ist die Frage der Grenze von großer Bedeutung. Sie trennt nicht nur Mütter und Töchter, Väter und Söhne, Großeltern und Enkel, gute Freunde und Verwandte. Die Grenze wird zur bedrohlichen Mauer, wenn sie im Notfall nicht mehr zu überwinden wäre. Deshalb ist ein Visum für die mehrfache Einreise in den Schengen-Raum der Hauptgewinn im großen Moskauer Visa-Lotto, der, rechtzeitig eingelöst, einen im Zweifelsfall vor dem Gefängnis bewahren kann. Viele sind mit einem Schengen-Visum gegangen, bevor Putins Schergen sie abholen konnten. Das Gleiche gilt für sogenannte Auslandspässe, die die Ausreise grundsätzlich ermöglichen und in die das Visum geklebt wird. In Russland verfügt rund ein Viertel der Bevölkerung über diese Reisepässe, mit denen man ins Ausland reisen kann. Der Rest der Bevölkerung bleibt mit seinen Inlandspässen eben in Russland oder kann Belarus, Kirgisistan und Armenien besuchen, drei Nachbarländer, die auch Russen mit solchen Ausweisen einreisen lassen. Junge Männer, die nicht in den Krieg ziehen wollen, aber nur einen Inlandspass haben, haben meist keine Fluchtalternative zu Armenien oder Kirgisistan. Ich erinnere mich gut an die Verzweiflung einer Moskauer Bekannten, deren Auslandspass nicht verlängert wurde. Ihre Tochter studiert in Spanien. Sie hat Angst, dass sie die Tochter nicht wiedersehen kann, falls diese wegen ihrer regierungskritischen Kommentare in den sozialen Medien nicht nach Russland zurückkehren darf. Meine Bekannte rannte wochenlang von Amt zu Amt, bekniete die Passbeamten im Innenministerium, versuchte es mit Geschenken, mit Bittbriefen in die Kontore der Macht. Darauf eisiges Schweigen flur abwärts. Für meine Bekannte schloss sich plötzlich die Welt vor ihren Augen. Sie kannte dieses Gefühl des Eingesperrtseins noch aus der Sowjetunion, als sie eine junge Frau war. Nach dem Fall der Mauer 1989 revolutionierte die Reisefreiheit ganz Osteuropa. Sie war das große Geschenk von Michail Gorbatschow, die Öffnung aller Öffnungen, die vielleicht entscheidendste Reform, die aus einer großen Zahl von Sowjetbürgern geradezu besessen reisende Weltbürger machte. Die Menschen entschieden selbst, wann und wohin sie ins Ausland fahren wollten. Für alle, die seither ihre Reisefreiheit nutzen, ist die Wegnahme des Auslandspasses eine der schlimmsten Repressalien jenseits des Gefängnisses. Eine Form der Freiheitsberaubung. Vielen Russinnen und Russen erscheint es schlicht nicht vorstellbar, dass der Staat ihnen die selbstverständlich gewordene Reisefreiheit wieder nimmt. Seit dem Urknall der liberalen Epoche 1989-90 dachten sie, wie viele Europäer, dass der Kontinent zusammenwachsen und das Reisen leichter würde. Mit Putins entgegengesetzten Prioritäten hat niemand gerechnet. Das hat bei nicht wenigen zu einer gewissen Sorglosigkeit geführt. In einem Moskauer Kneipengespräch bereut ein guter Freund zu später Stunde: »Ich war mit einer Amerikanerin verheiratet, hätte mich um die Staatsbürgerschaft bewerben können, wir ließen uns scheiden und ich hatte keinen US-Pass. Ich lebte in Deutschland und hätte den deutschen Pass beantragen können, aber ich dachte, das ist nicht nötig, weil ich ja eine Aufenthaltsgenehmigung hatte. Leider nur befristet. Ich dachte in den 2000er Jahren, es würde immer alles besser und einfacher, warum sollte ich einen anderen Pass beantragen? Heute muss ich um ein Schengen-Visum betteln und hoffen, dass ich meinen russischen Auslandspass nicht verliere. Ich war so blöd.« Diese Angst teilen viele. Die Stadt Moskau entwirft vorsorglich schon mal eine Zukunftsvision für alle, denen irgendwann die Ausreise aus dem Land dauerhaft verwehrt wird. Im Sommer 2024 lief in der Veranstaltungshalle Gostinnoj Dvor die Ausstellung Moskau 2030. Sie zeigt die russische Hauptstadt als schlechte Kopie asiatischer Metropolen und führt die Besucher und mich in einen virtuellen Biopark. In der Animation werden alle Klimazonen der Welt inszeniert, mit schneebedeckten Bergen, Tundra, Steppe, Wüste, Ozean oder Tropen. Auf den Leinwänden laufen Eisbären, Tiger, Gazellen um uns herum und andere Tiere in realer Größe, die man sonst nur aus dem staatlichen Zoo an der Krasnaja Presnja kennt. Dazu hören wir einen Sprecher mit sonorer Stimme. »Verehrte Besucher, in unserer Hauptstadt werden Sie die ganze Welt erleben können, ohne auch nur einmal aus Moskau herauszufahren.« Das, denke ich mir, soll wohl der neue Entwurf für die Zukunft in einem abgeriegelten Land sein. Wozu noch raus in die Welt fahren? Macht die Schotten dicht, Moskau und Russland sind uns Welt genug. Solche Visionen jagen vielen Menschen Schauer über die Rücken. Ich bin zum Essen bei guten Freunden eingeladen, und Sie werden gleich verstehen, warum ich hier keinen Namen und keinen Ort nennen kann. Einige russische Journalisten sitzen am Tisch, aktive und ehemalige, die es vorziehen, sich in Putins Russland nicht mehr öffentlich zu äußern. Viel ist die Rede von den furchtbaren Propagandisten in den Staatsnachrichten, die die Welt mit Nuklearbomben verändern wollen. Die Simonjans, Solowjows und Kisiljows kennen einige am Tisch persönlich. In den 1990er Jahren arbeitete man zusammen in den damals freien russischen Fernsehsendern und Zeitungen. Als Putins Rutschpartie in die Diktatur Fahrt aufnahm, trennten sich die Wege. Die einen hetzten sich geifernd an die Spitze der Staatssender, die anderen sind in die innere Emigration gegangen, arbeiten seither als freie Autoren, lehren politisch unauffällig an der Universität oder ziehen sich ins Private zurück. Alle lesen täglich Nachrichten wie diese. Ein Mann wurde festgenommen, der in einer Straßenumfrage vorsichtige Kritik an der militärischen Spezialoperation äußerte. Er wurde zu 5 Jahren Straflager verurteilt. Aber hier in der Küche, da löst sich die Zunge. Wir reden über die Gefahren von Demonstrationen, über die Unterstützung für das Putin-Regime und die darunterliegende tiefe Instabilität. Wenn sich der Wind drehe, würden sich viele Russinnen und Russen mitdrehen. Opportunismus ist eine russische Überlebensstrategie. Deshalb ist der Widerstand der Ukraine gegen die russische Besatzungsmacht so wichtig, sagt einer und versucht, Hoffnung zu verbreiten. Eine langfristige Niederlage der russischen Truppen würde nicht nur die Ukraine retten, sondern auch Russland. So fern und unwahrscheinlich eine Niederlage Russlands im Sommer 2024 scheinen mag, abwegig ist der Gedanke im Grundsatz nicht. In der russischen Geschichte sind auf Niederlagen nicht nur Revolutionen gefolgt, sondern oft überfällige Reformen und Modernisierung. Die Abschaffung der Leibeigenschaft nach dem verlorenen Krimkrieg Mitte des 19. Jahrhunderts oder die parlamentarischen Reformen nach der Niederlage gegen Japan 1905. Die tiefgreifende Umwälzung Russlands nach der Niederlage gegen das selbst bald besiegte Deutschland 1918. Und die Reformen der 1990er Jahre nach dem verlorenen Kalten Krieg. Mit einer Niederlage Russlands könnte hier viel ins Rutschen kommen, vermutet die Runde, könnte der Beton des totalitären Putinismus Risse bekommen. Also trinken wir auf die Ukraine. Natürlich sprechen wir über Nawalny, der im Februar 2024 in einem russischen Straflager nahe des Polarkreises ermordet wurde, ob als Folge permanenter Folter oder mit einem tödlichen Schlag. Wer Putin verabscheut, war nicht zwingend ein Fan von Nawalny. Ein Mann, der in den 2000er Jahren mit dem Nationalismus tändelte, der zu populistischen Ausschlägen neigte, der zeitweise an die gleiche, ressentimentbeladene Wählerschaft appellierte wie Putin. Aber auch deshalb war er eine wichtige politische Figur in einem zunehmend nationalistischen Russland. Er war der Einzige, der Putin wirklich herauszufordern vermochte, der Einzige, der den Herrscher mit Enthüllungsfilmen und Videoclips über den Opa im Bunker bis aufs Blut reizte, der Einzige, der ihm wirklich Paroli bot. Bei den Moskauer Bürgermeisterwahlen 2013 erzielte er trotz der Manipulationen des Regimes bemerkenswerte Wahlergebnisse. Nawalny wandte sich zumindest rhetorisch, wenn nicht ganz vom Nationalismus ab, als Putin den Nationalismus als Herrschaftsmittel einsetzte. Er gab den gegen Putin, stark und mutig, sagte, er habe keine Angst und rief seine Anhänger auf, keine Angst zu haben. Seine Unerschrockenheit führte ihn 2021 nach einem knapp überlebten Giftanschlag zurück nach Russland, vom Flughafen direkt in die Haft, ins Lager, schließlich in den Tod. Mit Nawalny starb eine Hoffnung, auch für viele meiner Freunde, die gar nicht seine Anhänger waren. Die Hoffnung auf Veränderung. Das trieb im Februar 2024 tausende Menschen auf die Straße, als die Nachricht von Nawalnys Tod auf den sozialen Medien herumging. Innerhalb von Stunden standen die Menschen mit Blumen Schlange vor den Denkmälern der Repression im Moskauer Zentrum. Wochen später strömten Zehntausende auf den Friedhof von Borissowo im Süden der Stadt. Nawalny-Anhänger, Putin-Gegner und alle, die sich ein anderes Russland wünschten, trugen das Idol und ihre Hoffnung zu Grabe. Am Denkmal der Repression am Lubjanka-Platz hörte ich eine trauernde Frau mit roten Blumen in der Hand sagen: Jetzt sind wir wirklich allein. Die Ermordung des wichtigsten Oppositionsführers war nicht nur eine Eskalation, die sich Jahre zuvor noch niemand vorstellen konnte, sie war auch eine Ergänzung des neuen eisernen Vorhangs, mit dem sich Russland von Europa abriegelt. Einige Monate später besuchte ich mit einem guten Freund noch einmal die letzte Ruhestätte von Alexei Nawalny in Borissowo. Aus der Metro kommend, folgen wir einfach den Menschen, die mit Blumen in der Hand die Treppe zur Straße hochlaufen. An einem Neubauviertel und einem Park vorbei, rechts abbiegen, da ist schon der Friedhof. Eine rote Backsteinmauer mit grauem Zierdach umschließt das Gelände. Nawalnys Grab ist nicht zu übersehen. Es liegt gleich hinter dem Eingang rechts. Es ist übersät von Blumen, davor Kerzen, gelbe Plastikenten, Herzchen und Zettel mit Würdigungen. Vor dem Grab stehen eine junge Frau mit blau gefärbten Haaren und ihr Vater mit Sonnenbrille, ein Mann in Jeans und schwarzem T-Shirt, eine Frau um die 60 mit grüner Jacke, daneben ihre Tochter. Ganz normale Moskauer und Moskauerinnen. Alle gut im Visier von Kameras und einem Offizier der russischen Nationalgarde, der vor einem Häuschen neben dem Grab steht. Er bewacht nicht das Grab, sondern überwacht die Besucher, baut sich vor den Menschen auf, schaut kritisch, ob da womöglich einer was Falsches sagt, ein Transparent entrollt oder sich mit anderen Besuchern verbrüdert. Das ist nicht erwünscht. Willkommen ist indes ein Mann, der in Schlapphut, Outdoorhose und einem schwarzen T-Shirt gekommen ist, auf dem Motor Racing at Night steht. Er spricht mit dem Nationalgardisten und beklagt sich über die Besucher, die keine 20 Meter von ihm entfernt stehen. Die laufen hier massenhaft herum. Man kommt kaum noch auf den Friedhof. Dann beginnen Schlägereien, Provokationen und schon ist das wie am Balotnaja Platz. Dort fanden im Winter 2011/12 monatelang Proteste gegen gefälschte Parlaments- und Präsidentenwahlen statt. Die Leute am Grab verziehen keine Miene. Sie legen still ihre Blumen nieder. Alle wissen, bei jedem Streit würde nicht der Typ mit Schlapphut festgenommen, sondern sie. Das ist der Überlebensmodus, in den viele proeuropäische Russen und die meisten meiner Freunde gegangen sind. Man bringt sich nicht durch falschen Heldenmut unnötig in Gefahr und macht trotzdem, was man persönlich für richtig hält. Wer ist der Schlapphut? Ein Geheimdienstmann? Ein bestellter Provokateur? Er schreit sie an. Euer Nawalny rief immer: Freiheit dem Volk. Welchem Volk? Ich bin das Volk. Er habe für Russland gekämpft, er sei ein Veteran, er komme aus diesem Bezirk, er würde hier treu als Staatsangestellter dienen und seine Steuern zahlen. Im Gegensatz zu Nawalny, er zeigt auf das Grab. Der war völlig unbedeutend und ist durch Tauschgeschäfte reich geworden, hat andere betrogen und ließ sich aus Amerika bezahlen. Seine Stiftung für Bekämpfung der Korruption gebe das Geld weder für Veteranen noch für arme Kinder aus. Nur für Aufstände. Der Nationalgardist nickt. Sie rauchen. Der Schlapphut redet sich in Rage. Man brauche Veteranenräte, die jetzt schnell entscheiden, was mit dem Nawalny-Grab zu tun sei. Und wenn die heutige Generation es nicht begreife, das Erste, was unsere Kinder tun werden, ist, Nawalny auszugraben und seine Reste zu verstreuen. Er hat mit dieser Gegend nichts zu tun. Das beharrliche Schweigen der Trauernden scheint den Schlapphut zu reizen. Da ist kein Wort, kein Räuspern, keine Regung, auf die er dreinschlagen könnte. Die Menschen stehen vor dem Grab, als wäre der Typ gar nicht da. Sie kennen diese Situation. So ist der Alltag, so ist die Kriegsgesellschaft, so sind die Propagandisten, die sie und Nawalny und alle Kriegsgegner den ganzen Tag nur anschreien. Viele Unterstützer Nawalnys sitzen im Gefängnis. Da fällt dem Schlapphut noch ein letztes Wort ein. »Man muss sie alle umbringen«, sagt er mit wegwerfender Handbewegung in Richtung der Besucher. Ja, das wird wehtun, aber es muss sein. Die Leute stehen wie versteinert um das Grab. Der Nationalgardist drückt seine Zigarette auf dem Betonboden aus. Man hört die unter dem Stiefel drehende Kippe. So still ist es. Die einzigen, die unaufhörlich sprechen, sind die Blumen auf Nawalnys Grab. Dieses Russland ist immer schwerer zu ertragen. Aber die Entscheidung, zu bleiben oder zu gehen, ist keine, die man mal eben nach der letzten Erniedrigung durch Schergen des Regimes fällt. Sie hängt von sehr vielen, sehr persönlichen Fragen ab. Ist es möglich, in der Masse nicht aufzufallen? Lässt das Regime das stille Nicht-Einverstanden-Sein weiter zu? Gibt es Verwandte, Kinder, Eltern, die man in Moskau nicht allein lassen will? Andererseits, kann man im Ausland nochmal neu anfangen? Ist es überhaupt möglich, die Mittel mitzunehmen, die man im Ausland zum Leben bräuchte? Gibt es Freunde, Verwandte im Ausland, die einen auffangen könnten? Und möchte man sich überhaupt auffangen lassen, abhängig werden, anderen auf der Tasche liegen? Geschweige denn um Asyl in einem fremden Staat nachsuchen. Eine russischstämmige Freundin in Berlin erzählt mir von dem Exodus aus einer Datschensiedlung bei Moskau, wo sie ein Häuschen gemietet hatte. Im Januar 2022 hatte sie mich dorthin eingeladen. Es war ein wunderschönes Wochenende. Wir zogen in der Siedlung von Holzhaus zu Holzhaus, wurden mit Suppe und Fleisch versorgt, mit Tee, Wein und Wodka abgefüllt und redeten uns die Köpfe heiß bis tief in die Nacht. Die Datschengemeinschaft, eine Gruppe von Moskauer Intellektuellen, existiert heute nicht mehr. Die meisten haben Russland nach dem neuerlichen Überfall auf die Ukraine verlassen. Wenige sind geblieben. Über Telegram bleiben alle in Verbindung und weiten den Riss, der die ehemalige Gemeinschaft teilt, in Gegangene und Gebliebene. Beide Seiten überziehen sich gegenseitig mit Vorwürfen. Wie könnt ihr in Moskau bleiben, euch mit allem arrangieren und zu allem schweigen? Wie könnt ihr einfach abhauen und euch jeglicher Auseinandersetzung mit dem Regime und der russischen Realität entziehen? Ihr seid doch diejenigen, die das Regime durch Stillschweigen stützen. Ihr habt jeden Einfluss auf Russland verloren. Und was könnt ihr verändern mit eurer Anwesenheit? Hinter den Vorhaltungen wächst ein stiller Neid. Die Gebliebenen beneiden die Gegangenen um ihr Leben im noch freien Europa. Die Gegangenen beneiden die Gebliebenen um ihr Leben in der verlorenen Heimat. In einem Gespinst aus Eifersucht, Unverständnis und Vorwürfen entfremden sich Freunde und Verwandte. Diesen Zwiespalt spüre auch ich als Korrespondent, der auf halbem Wege zwischen Moskau und Berlin steht. Die Perspektiven dies und jenseits der Grenze prallen hart aufeinander. In Moskau fragen mich die Freunde, warum verlässt du uns schon wieder? In Berlin fragen mich die Freunde, wieso fährst du noch in dieses schreckliche Land? In der weichzeichnenden Normalität des Moskauer Alltags scheint der Aufenthalt erträglich und nicht unmittelbar gefährdend zu sein. In Berlin wirkt das Reisen nach Russland wie ein unverantwortliches Himmelfahrtskommando. Und ich selbst bin hin und her gerissen zwischen beiden Perspektiven, je nachdem, wo ich mich gerade befinde. Auf der Datscha meiner Freunde, an jenem schönen Sommersonntag, als ich die Eltern von Ilja Jaschin kennenlernte, wurde mir das noch einmal schmerzhaft klar. Jaschin war einer, der als Politiker durch Unbeugsamkeit, Standhaftigkeit und unbestechliche Gegnerschaft zum Regime seine Freiheit in Gefahr brachte und Russland trotz allem partout nicht verlassen wollte. Als Jaschin erfuhr, dass ich, der deutsche Korrespondent, auf der Datscha mit seinen Eltern und den Freunden saß, schickte er eine dringende Textnachricht. Ich solle Russland sofort verlassen. Es sei für mich viel zu gefährlich dort. In der Nacht darauf habe ich mal wieder mehr nachgedacht als geschlafen.